Ja, schönen guten Abend im Kepler-Salon. Ich grüße einmal mehr. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Weil es relativ dicht gedrängt ist, möchte ich nur erwähnen, Sie können auch hinten im Bereich der Bar den Vortrag hören. Es gibt dort auch praktisch visuelle Übertragung. Sie hören auch alles, was wir sprechen. Dafür haben wir unter anderem die Headsets auf. Also wenn es Ihnen hier zu eng wird oder zu warm, dann können Sie gerne nach hinten gehen. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt noch gerne bestellen bei der Gastronomie Keinzel hinten im Barbereich. Und des Weiteren möchte ich noch darauf hinweisen, wir haben ein Gästebuch. Also wenn Sie im Anschluss irgendwelche Anregungen oder Vorschläge für Vortragende und Ideen zu Vorträgen haben, würden wir Sie bitten, dass Sie die sozusagen niederlegen in dem Gästebuch. Der Abend verläuft für gewöhnlich so, dass wir im Vorfeld einen Vortrag hören von unserem Gast und im Anschluss findet dann unsere Publikumsdiskussion statt. Und da möchte ich Sie bitten, dass Sie warten, bis Sie das Mikrofon bekommen. Also wir haben hier zwei Leute, die das Mikrofon supporten und schauen, wenn Sie eine Frage haben, einfach zeigen. Wir werden heute zwischen 3 bis 4 Fragen sammeln, die dann Herr Bergmann gemeinsam beantwortet. Und dann die nächsten 3 bis 4 Fragen. Gut, mein Name ist Alexander Wilhelm. Ich bin tätig als Designer hier in Linz. Bin seit Kindheit an begeistert von Wissenschaft und Forschung und daher sozusagen Moderator im Kepler-Salon bin ich deswegen geworden. Ja, dann kommen wir schon zu unserem Gast, Herr Fridtjof Bergmann. Herr Bergmann, geboren in Österreich 1930, wanderte sehr früh nach Amerika aus und hat dort sozusagen die Arbeitswelt als Selbstständiger, kann man sagen, und Selbstversorger kennengelernt. Studierte in Princeton Philosophie und promovierte mit einer Arbeit über Hegel. Erhielt dann Lehraufträge in Princeton, Stanford, Chicago und Berkeley. Seit 1978 war Bergmann Inhaber eines Lehrstuhls für Philosophie, später auch für Anthropologie an der Universität of Michigan in Ann Arbor. Und 1984 gründete er gemeinsam mit General Motors das erste Zentrum für neue Arbeit, NANK. Und neue Arbeit, neue Kultur steht für weniger Abhängigkeit von bezahlter Arbeit, für Arbeit, die man wirklich ausüben will, für neue Unternehmen und Kooperationen, kurz für mehr Lebensqualität. Heutiger Schwerpunkt wird sein, die Idee über Urban Farming ein bisschen darzustellen, beziehungsweise neue Arbeitswelten, das neue Arbeitsleben. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Herr Bergmann.
Also vielleicht sollte ich sagen etwas, was ich manchmal sage, nämlich, ja, es stimmt schon irgendwie. Ich bin Professor und noch dazu der Philosophie, aber ich versuche trotzdem nützlich zu sein. Und ich, weil das jetzt so 3-4 Mal schon gesagt wurde, also einen Vortrag kriegen Sie jetzt nicht. Also Vortrag schon vom Wort her, Vortrag, erinnert mich zu sehr an, was ich mal gemacht habe, nämlich als Kellner zu arbeiten, etwas vorhertragen. Meine Rolle ist jetzt einfach, den Versuch zu machen. Und man hat mir das sehr eingebläut. Also man hat mir gesagt, dieser Raum ist identifiziert. Der Kepler-Salon hat Tradition und hat Tradition in einer ganz bestimmten Diskussionsart. In einer Diskussionsart, wo sozusagen die Messer geschärft werden. Also ich lade Sie sehr ein. Und meine Rolle ist nicht Vortrag. Meine Rolle ist sozusagen die Stille zu brechen. Also ich bin jetzt nur ein Stillbrecher. Also ich werde versuchen, es dazu zu bringen, dass wir trotz dem Gedränge in ein wirklich intensives Gespräch hineinkommen. Und ich glaube, Das wird uns auch gelingen, auch wenn es ein bisschen unwahrscheinlich ausschaut. Jetzt. Und ich habe mir gedacht, ich würde eben nicht einen richtigen Vortrag versuchen. Das ist nicht die Absicht. Die Absicht ist, ein Gespräch zu haben. Ich werde ein paar Geschichten erzählen, die mich weiter vorstellen, die Beispiele bedeuten, die auch Beispiele vom Farming bedeuten. Aber man hat mir auch vorhin schon gesagt, ich soll etwas, zwei Worte über Urban Farming sagen und also das sozusagen zu definieren und eben auch Permakultur ganz schnell. Also Urban Gardening ist genau, was das Wort sagt. Urban Farming ist Bauer in der Stadt sein. Und das zu tun, was Bauern auf dem Land tun, aber eben in der Stadt. Permakultur ist nicht dasselbe wie Urban Gardening, absolut nicht. Permakultur ist eine ganz bestimmte Art und Weise, Bauer zu sein, die sehr viel damit zu tun hat, dass man die Beziehungen zwischen Pflanzen benutzt und es dazu bringt, dass sich Pflanzen gegenseitig unterstützen und stärken. Was an und für sich, dass sich gegenseitig stützen und stärken, könnte schon ein Metapher für die Gesellschaft sein, die wir eigentlich brauchen. Also Permakultur ist sozusagen eine Art Bild von einer Gesellschaft, an der wir arbeiten können. Die Geschichten, die ich erzählen werde oder versuche zu erzählen, haben ehrlich gesagt nicht so viel mit Urban Gardening, nicht am Anfang. Ich mache im Augenblick sehr viel Urban Gardening in Detroit und auch in Afrika und woanders wo, also auch in Indien. Aber eigentlich habe ich mir überlegt, dass ich bilde mir auch etwas darauf ein, dass ich eigentlich im Leben dreimal Bauer war. Und natürlich, was schon so ein bisschen angedeutet war, ich habe alle möglichen Arten von Arbeit gemacht nach der Einwanderung oder Auswanderung nach Amerika. Und das hat mich natürlich darauf vorbereitet. Arbeit, neue Arbeit als mein Hauptthema in den letzten 20, 30 Jahren zu entwickeln. Aber vor der Auswanderung nach Amerika war ich dreimal Bauer und dann später kam bei mir das Urban Farming und Permakultur. Und mein Anfang im Farming, im Bauernsein, hatte, weil das Wort hier auch auftaucht, hatte sehr wenig mit Paradies zu tun. Es hatte mehr mit knurrendem Magen zu tun. Es hatte mehr damit zu tun, sich zu sättigen, satt zu werden, nicht hungrig ins Bett zu gehen, besonders nicht in großen Scharen hungrig ins Bett zu gehen oder auch in meinem einzelnen Fall hungrig ins Bett zu gehen, als mit etwas paradiesischem, zukunftsbringendes, der Begriff von Urban Farming oder Permakultur. Jede von diesen Geschichten ist etwas riskant, aber ich gehe sowieso bald weg, also das ist okay. Die erste Geschichte hat damit zu tun, ich war 10 Jahre alt, ich war im Gymnasium in Gmunden. Ich habe einen Apfel gegessen und das, was man in Österreich einen Apfelputz nennt, geschleudert. Dieser Apfelputz ist ungefähr 2 oder 3 Zentimeter über dem immer an einen Hamster erinnernden kleinen Bart von dem großen Hitlerbild gelandet. Sozusagen im Gesicht vom Adolf Hitler, das ja groß in jedem Klassenzimmer hang. Bumm! Ich erstarrte, aber nur ganz kurz. Da sah man sozusagen die außerordentliche Organisationsfähigkeit dieses Staates. Ich war so schnell aus der Schule draußen. Es war so ein bisschen wie eine Szene in einem Charlie Chaplin Film. Ich war der kleine Charlie Chaplin und 2 viel größere Menschen haben den sozusagen vor sich hin watschelnd den Fritschow rausgetragen und regelrecht zur Tür rausgeschmissen. Und das war das Ende dieser Gymnasialzeit, da kam noch eine später. Aber das war der Anfang meiner ersten Bauernzeit. Ein Bauer mit großem Mut, gar nicht weit von Ischl, hat mich sozusagen bei sich aufgenommen und beherbergt und ich war längere Zeit das, was man den Milchbuben genannt hat. Und ich würde ganz gern zwei Dinge über diese Zeit des Bauernseins erzählen. Eins, ganz aktuell, war, dass ich war groß genug, um zu melken. Ich konnte das. Und die Beziehung zwischen dem Melken, das ich am Morgen getan habe, und den Topfen, den wir uns am Abend aufs Brot geschmiert haben, war so dicht. Also das, was man jetzt oft bei euch so ein bisschen ätherisch die Sinnfrage nennt. Der Sinn dieser Arbeit hätte gar nicht greiflicher, greifbarer, essbarer, deutlicher am Abendtisch sein können. Und das ist eben etwas, das mir unter Umständen geblieben ist in der Arbeit, an der Arbeit. Ja, dass damals das erste Erlebnis als Zehnjähriger war, dass es schon Arbeiten gibt, die auf eine ganz grafische, alltägliche, banale, selbstverständliche Art und Weise den Sinn der Arbeit einem zum Erleben geben. Ich erzähle euch jetzt ein kleines anderes Geschichtlein. Das war ein erstes Erlebnis von dem, was man auch Macht nennen könnte. Also es war ein größerer Bauernhof. Wir haben aus einer gemeinsamen Schüssel gegessen. Die Schüssel war sehr flach. Der Tisch war groß, die Schüssel war so. Und war sehr oft eine saure Rahmsuppe oder so etwas. Und man saß im Kreis um den Tisch herum und aß auseinander. Und ich war natürlich der Jüngste und der Kleinste und der Nebensächlichste und der Unwichtigste. Aber ich war sozusagen der Schwanz der Schlange. Die Schlange fing an neben mir. Das war der Bauer. Der Bauer war der Kopf der Schlange. Der Bauer war der Herr des Hofs. Und dann kam seine Frau und dann kam der erste Knecht, zweite Knecht, dritte Knecht, erste Magd, zweite Magd. Das ist einfach dumm. Langsam hat sich zu mir heruntergedreht sozusagen. Und das Erlebnis, an das ich mich gut erinnern kann, war, dass wenn wir um diese Schüssel herum saßen und wenn irgendein ganz besonders unappetitlicher Happen auftauchte, sagen wir so etwas wie ein halbgekochter Käfer oder unter Umständen eine ungekochte Schnauze von einem unappetitlichen Rattentier oder so etwas. Und das kam vor. Also es war ein etwas robuster Bauernhof. Dann hat der Bauer, wenn das zu ihm kam, und ja, so mit einer ganz eleganten Geste das von sich weggeschoben und es ging dann zu seiner Frau und dann zum ersten Knecht und dann zum zweiten. Und ich saß da hilflos und sah diesen unappetitlichen Brocken langsam auf mich zukommen. Und was blieb mir über, als er zu mir kam? Ich konnte sozusagen diesen Happen jetzt nicht dem Bauer weitergeben. Da ist ein Urwurzel des Begriffes Macht. Ich musste ihn essen. Was blieb mir denn übrig? Also das war sozusagen, ich habe mir das ausgewählt aus vielen anderen Geschichten, weil das Wort Paradies ist auf dem Titelbild und das ist nun nicht so absolut paradiesisch. Jetzt will ich eine andere Geschichte etwas andeuten, die bedeutend später war. Also ich war nochmal, das war 10, ich war nochmal Bauer mit 14, dann bin ich nochmal zur Schule gegangen und dann mit 24 bin ich nochmal Bauer geworden und das in einem wirklichen radikalen Sinn. Nämlich, ich habe sehr früh angefangen zu unterrichten in Princeton, was nicht so ungewöhnlich für die Vereinigten Staaten ist, ich war so ungefähr 24. Und nach dem ersten Jahr, in dem ich versucht habe, und das muss ich besonders betonen, den allerverwöhntesten Fratzen der Vereinigten Staaten, denn Princeton ist Eliteschule, aber nicht nur in dem Sinn, dass es eine wirklich gute Universität ist, das unter Umständen auch, aber es ist ausgesprochen die Universität für die amerikanische Elite. Und damals waren nur Männer erlaubt in Princeton. die jeden Abend im Talar aßen, übrigens noch dazu. Und nach einem Jahr des Versuches, diesen Fratzen, Dostojewski und Kafka und Sartre und Camus beizubringen, habe ich eingesehen, dass das war auf jeden Fall das Allersinnloseste, was ich hätte machen können. Und es war absolut nicht das. Und das wurde später zu einem, grüß dich übrigens, zu einem geflügelten Wort der neuen Arbeit. Das war absolut nicht das, was ich wirklich, wirklich wollte. Es war das Gegenteil von dem, was ich wirklich wollte. Und deshalb habe ich mich entschlossen, nach dem ersten Jahr diese Professur an den Nagel zu hängen und habe dem Menschen, den ich auch unterrichtet hatte und der leider in Österreich recht wenig bekannt ist, und das ist jetzt sozusagen eine Empfehlung an euch, wenn ihr nichts anderes heute Abend kriegt, vielleicht kriegt ihr den Namen. Er heißt Henry David Thoreau und er hat ein ganz, ganz großartiges Buch geschrieben, das heißt Walden. In diesem Buch hat er beschrieben, wie er 2 Jahre lang im Wald, nicht weit von Boston in Massachusetts, gelebt hat. Vielleicht, bevor ich euch die Geschichte erzähle, wie er im Wald gelebt hat, und wo ich jetzt hin will, ist, dass ich habe auch 2 Jahre im Wald gelebt. Sieht man mir auch noch an. Aber die Art und Weise und was ich dabei gelernt habe und nicht gelernt habe, kommt 2 Minuten. Henry David Thoreau hat vielleicht 2 unglaublich eindrucksvolle Sätze. Ein Satz, ich sage es erst auf Englisch, denn ihr könnt alle sowieso Deutsch, Englisch. The mass of men live lives of quiet desperation. Übersetzt ins Österreichische, das kann jemand anderer. Aber ich meine, der Großteil der Menschheit lebt in stummer Verzweiflung. Etwas anderes, das er gesagt hat, das mir geblieben ist, ist der Satz, und er war ein unwahrscheinlich begabter Beobachter der Natur. Also er hat Seiten und Seiten geschrieben über was tatsächlich sich ereignet, wenn ein Teich friert. Und nicht nur das Große, sondern ganz klein beobachtet, was sind die Stadien sozusagen. Das Wasser wird nicht plötzlich Eis, sondern das unterläuft Stadien, bis es zum Eis wird. Und in dem Zusammenhang hat er etwas gesagt, das mir auch geblieben ist, nämlich, wenn man ein einziges kleines Stück von der Natur wirklich beobachtet, dann kennt man die ganze Natur. Reisen ist nicht nötig. Man muss nicht alles Mögliche anschauen. Man kann das anschauen, sozusagen, wo man jetzt ist. Und wenn man es intensiv genug anschaut, versteht man alles über die Natur von dieser einen intensiven Beobachtung. Jetzt, was ich nachgemacht habe, geht jetzt schon so ein bisschen mehr zum Bauern hin und vielleicht auch so ein bisschen zu Urban Farming, aber nicht zu weit. Also auf jeden Fall, ich habe den Entschluss gefasst, nur das zu essen, was ich selber angebaut hatte. Ja, und die Bilder helfen. Und nur das zu verzehren, was ich auch im Walde gefunden hatte. Oder, also das war schon sehr vielfältig. Es gab nicht nur Pilze. Es war in New Hampshire, im Norden von New Hampshire. Da gab es auch Saft in Bäumen, die man anzapfen konnte. Und. Also ich habe eigentlich, das will ich als einen Teil von dieser kleinen Geschichte betonen. Dass es dazu zu bringen, dass ich nicht verhungert bin, war gar nicht so schwer. Worüber wir uns vielleicht später unterhalten können, weil das ist eine ganz raffinierte Wissenschaft, in der die meisten Menschen nicht zu Hause sind, ist die Wissenschaft, wie man vom selbst Angebauten einen Winter überlebt, der unter Umständen 5 Monate lang dauert. Also was tut man, damit der Krautkopf es aushält? Ja, vom Oktober bis zum April. Was tut man mit den Rüben, was tut man und so weiter. Und da gibt es eine unwahrscheinliche Vielfalt von Methoden, wenn wir wissenschaftlich werden wollen, mit denen man das, also das ohne weiteres schafft. Und was ich betone, ist, es war gar nicht schwer. Was schwer wurde und am Ende eigentlich dazu führte, dass nach 2 Jahren ich aus dem Wald herausgekommen bin, war, dass ich mir sozusagen regelrecht auferlegt habe, nicht eine Kettensäge in den Wald mitzunehmen, sondern nur eine kleine Bogensäge. Und was sozusagen entscheidend wurde, ist, dass es saukalt war. Und dass, weil es saukalt war, habe ich unheimlich viel Holz gesägt mit einer kleinen Bogensäge. Und dabei erfahren, und jetzt wird es wieder auf eine Sekunde philosophisch, dass die Freiheit, die der Henry David Thoreau mit dem im Walde Leben verknüpft hat, war für mich eine Segenssklaverei und hat eben nicht zur Befreiung geführt, sondern ganz im Gegenteil, hat dazu geführt, dass ich die Stücke, die ich schreiben wollte und das andere, was ich schreiben wollte, dazu bin ich nicht richtig gekommen, weil da war keine Zeit und außerdem ist die Hütte, in der ich gelebt habe, irgendwann hat sie sich angezündet und ich habe versucht, das Feuer auszulöschen auf die allerblödeste Art, die sich jemand hätte einfallen lassen können, der eben nicht viel im Wald und im Winter gelebt hat. Ich habe versucht, das Feuer, stellen Sie sich sowas mal, das Feuer dazu zu löschen, dass ich oben in den Schornstein Wasser hinein gegossen habe, was natürlich sofort von der heißen Luft ja, sehr hoch anstieg, aber eben dabei trotzdem genug Wasser auf meinen Händen gelandet ist, dass ich nach kurzer Zeit 2 Handschuhe aus Eis hatte. Und dann war ich nochmal blöd und habe diese Handschuhe im Feuer geschmolzen. Und das Resultat war, dass ich einige Wochen nicht schreiben konnte, weil von jedem Finger hing eine Blase runter, die es nicht leicht machte, eine Feder zu halten. Also wegen der Kälte, wegen dem Segen bin ich aus dem Wald herausgekommen. Aber jetzt ein Moment sozusagen Gangschaltung. Aus diesem Erlebnis kam ein Gedanke, der ganz entscheidend für den Rest meiner Arbeit wurde, den wir unterschiedlich benannt haben. Das hieß irgendwann Hightech Self-Providing. Dann hieß es Community Production. Jetzt ist mehr der Name. Und das können wir dann besprechen, denn trotzdem ich jetzt rede und rede, machen Sie sich nichts vor. Ich höre gleich auf und dann sind Sie dran. Also, wir nennen es jetzt Grundwirtschaft. Also, hier ist der Grundgedanke und den können wir dann besprechen. Da gibt es viele, viele Beispiele und sehr viel Detail. Und da gibt es auch sehr viele Bilder dazu. Aber was wir unter Grundwirtschaft verstehen, hat sehr viel mit dem Erlebnis des im Walde Lebens in New Hampshire zu tun. Nämlich, ich habe mir damals, und ich war 25, überlegt, also es müsste doch eigentlich möglich sein, die Technologie anders weiterzuentwickeln, als sie sich bisher entwickelt hat. Also nicht die Technologie dazu weiterentwickeln, dass sie Regen in Säure verwandelt und Flüsse in Gülle verwandelt und einige wenige in einen irrsinnigen Reichtum hinaufschraubt, sondern die Technologie dazu entwickeln, dass man nicht allein, das war sowieso eine dumme Idee, also ich habe es zum großen Teil ganz, ganz allein gemacht, nur von Zeit zu Zeit haben mich Leute, die vielleicht einem oder einem anderen von euch sehr bekannt sind, besucht. Unter anderem zum Beispiel der Tim Leary, der war der Papst des So-Rauchens, wenn Sie diese Gäste verstehen. Und der ist zu mir auf Besuch gekommen, um ein Wochenende ganz, ganz high zu erleben. Was natürlich auf dem Bauernhof ganz anders erlebt wird als in New York City. Also, ein Grundgedanke war, die Technologie dahin weiterzuentwickeln, dass man nicht alleine, sondern in Gruppen, in Dörfern zum Beispiel oder in Stadtteilen, dass man in Dörfern und Stadtteilen in kleinen Räumen, etwas, das übrigens jetzt auch im Gespräch mit Steyr ist, in kleinen Räumen sehr viel von dem erzeugen kann, was wir mit großen Fabriken verbinden, was wir mit rauchenden Schornsteinen verbinden, was jetzt miniaturisiert werden kann. Und das wichtige Wort ist Miniaturisierung. Also dass sehr viel jetzt miniaturisiert wird, kann das Puppenbeispiel oder Bilderbuchbeispiel ist natürlich das iPhone oder die BlackBerry, für was Miniaturisierung bedeutet, wie viele Funktionen in so einem kleinen Ding drin sein können. Was übrigens man auch schnell übertragen könnte auf ein Stadtbild, ein mögliches zukünftiges Linz, in dem die Banken ganz klein und schüchtern geworden sind und in dem auch die Büros ganz klein und erbärmlich ausschauen und all das, was mit Kreativität zu tun und all das, was mit menschlicher Entwicklung zu tun hat und was damit zu tun hat, dass die Seele in dem Menschen wächst. Das ist dann sehr deutlich und sehr betont. Ich bin beinahe fertig, also bitte werde nicht nervös. Ich will noch etwas erzählen über, also jetzt war sozusagen das zweite Beispiel von Bauern im Wald. Technologie, der Hauptpunkt, dass man es dazu bringen könnte, dass man mit den raffiniertesten, klügsten Technologien selbstständig, in einem ganz anderen Sinn von selbstständig, ökonomisch unabhängig leben kann, könnte, jetzt kann, und dass das eine Art und Weise ist, in der wir versuchen, Armut zu bekämpfen. Und es ist eben eine grundandere Art und Weise, Armut zu bekämpfen, als die Gang und Gäbe, wo wir es versuchen, dazu zu bringen, dass die Leute, die ich Wüstenmenschen nehme, im Unterschied zu den Oasenmenschen, und wir sind alle Oasenmenschen, und dass es dazu kommt, dass Wüstenmenschen sich selber das herstellen können, in raffinierten kleinen Werkstätten, das man zum Leben wirklich braucht. Das war der Gedanke, den ich sozusagen gelernt habe von dem zweiten Bauernerlebnis, von dem zu viel Segen. Das war die Alternative. Jetzt würde ich gern 3, 4, 5 Minuten über Detroit erzählen und dann, ich weiß nicht, wirst du Henry vorstellen, der ist unbedingt wichtig und er verdreht immer die Augen, wenn das passiert, aber was er macht, ist absolut wortwörtlich, also Spitzenleistungen mit Tomaten, ganz unglaublich, was er aus Tomaten macht, also vor Staunen erstickt man halb.
Ja, werden wir uns auf jeden Fall anhören, würde ich sagen.
Musst du ihn unbedingt. Kann ich noch 5 Minuten über Detroit haben?
Bitte.
Okay. Also, Detroit ist ein Stadtbild. Und ich habe jetzt ein bisschen österreichisches Fernsehen angeschaut oder deutsches. Und da kommt oft vor der Angriff auf Dresden. Die Nacht, in der Dresden verbrannt ist. Und Detroit sieht so aus wie der Morgen nachher in Dresden. Also viele Leute, es gibt sozusagen jetzt einen Tourismus. Viele österreichische und deutsche Leute kommen nach Detroit, um die Trümmer zu fotografieren. Also es ist ein Trümmertourismus, zusätzlich zu den vielen anderen Arten von Tourismus. Und die Stadt sieht also nicht nur so aus, sondern Teile stehen noch. Aber zwischen den Teilen, die stehen, die noch Wolkenkratzer sind und die eben immer schon die Wolkenkratzer von General Motors und Chrysler und Ford waren, die sehen immer noch großartig aus, trotzdem alle drei am Bankrott sein sind. Und was neu ist, was wirklich bemerkenswert ist, ich habe das vorhin so ein bisschen beschrieben, ist etwas, das wirklich soziologisch ein neues Gebilde ist. Also es ist weder Stadt noch Land. Wenn man es optimistisch sieht, ist es ein Versuch, das Beste vom Land mit dem Besten von der Stadt zu kombinieren und es dazu zu bringen, dass zwischen den Bürogebäuden sind Felder, zwischen den Bürogebäuden sind Treibhäuser, zwischen den Bürogebäuden sind Gärten und hier sehen Sie einiges davon. Und ganz besonders, und ich möchte damit beinahe aufhören, weil wir können das mehr besprechen. Also es sieht natürlich großartig aus. Es hat selbstverständlich die Basis in einer Not, also die Arbeitsplätze, die mal bei General Motors existiert haben, die sind weg. Kein Mensch redet, fast überall auf der Welt redet kein Mensch, außer in der Oase von Österreich und vielleicht Deutschland und vielleicht die Niederlande, aber außer euch redet kein Mensch von der Krise als etwas in der Vergangenheit, sondern sie sehen alle die Krise vor sich, was wir auch besprechen können. Und die Krise kommt auf uns zu und die hat natürlich Ähnlichkeiten mit den Plagen, die Ägypten heimgesucht haben, und da wird es mindestens 8 oder 9 und vielleicht sogar wie in der Bibel 10 Plagen geben. Und in Detroit ist man sozusagen daran, sich auf diese Plagen vorzubereiten, damit, dass man anfängt, selber die Nahrung zu schaffen, die man braucht. Und das sind eben nicht nur Salat und solche Sachen, sondern eben auch Fische und auch Pilze und auch das, was wir besonders betonen, eine Kombination von Technologie, die geothermale Technologie heißt, die also die Erdwärme benutzt, um ein Treibhaus anzuheizen. Und mit geothermaler Technologie sind wir sehr dicht davor, und diesen Sommer wird eine sehr große Ausstellung stattfinden, und eine große Ausstellung hat ja schon letztes Jahr hier in der Tabakfabrik stattgefunden. Also es dazu zu bringen, dass auch im Klima von Detroit die Papayas reif werden und man so wie in Goethe die Zitronen pflücken kann und so weiter. Also es dazu zu bringen, dass unter Umständen auch Tee und Kaffee dort wächst. Und da gibt es Vorbilder, also das können wir alles weiter besprechen. Aber das ist der Versuch in Detroit, der mit Farming zu tun hat. Ich will noch 2 Sätze dazu sagen, okay? Das Urban Farming, das in Detroit passiert, ist sehr eindrucksvoll. Arte hat Filme darüber gemacht, es werden mehr Filme gemacht und so weiter. Aber das beinahe Wichtigste wird dabei oft ausgelassen in diesen deutschen, es gibt deutsche Fernsehfilme. Nämlich, ja, natürlich, es ist ja grün, so grün wie ein Frosch. Ich meine, es ist ganz wunderbar grün, was man in Detroit macht. Ich meine jetzt im doppelten Sinn natürlich. Und das Grüne wird sofort fotografiert. Aber dass man in Detroit auch an dem Anwenden von sehr raffinierten neuen Technologien arbeitet und dass wir gar nicht so weit weg davon sind, eine andere Mobilität zu entwickeln, aus dem einfachen Satz heraus, weil die Leute sich die amerikanischen Autos oder die Mercedes oder die BMWs nicht mehr leisten können. Sie sind arm. Also die Autos können sie sich nicht kaufen. Also es werden andere Autos entwickelt, die ganz anders sind. Und nicht nur das. Man versucht eben diesem Grundbegriff näher zu kommen, dass man sehr viel mit raffinierten Maschinen in kleinen Räumen sich selber herstellen kann. Jetzt habe ich noch einen Satz, den ich sagen muss, sonst missverstehen wir uns. Also ich habe ja davon angefangen, dass es nicht nur Urban Farming ist nicht nur mein Thema, schon gar nicht. Und auch Arbeit ist nicht das einzige Thema. Also das Thema ist schon neue Wirtschaft, neue Arbeit, neue Kultur. Und was mit neuer Arbeit spezifisch zu tun hat, ist der Gedanke, dass wenn man die Art von Wirtschaft, die sich zum Beispiel jetzt in Detroit entwickelt, wenn sich die verbreitet, dann auf der Basis dieser bedeutend frugaleren, bedeutend intelligenteren, unvergleichlich ökologischeren Wirtschaft kann man zu einem großen Teil nicht nur Arbeit tun, die man als milde Krankheit erlebt, sondern man kann Arbeit tun, die man wirklich, wirklich tun will. Und das ist natürlich der Kernsatz, um den sich die neue Arbeit aufgebaut hat, der Satz. Menschen sollten zu einem viel größeren Teil die Möglichkeit haben, etwas zu tun, das sie wirklich, wirklich tun wollen. Okay?
Ja, vielen Dank mal für die Ausführungen bislang. Ja, weil die Anregung von Herrn Friedhof Bergmann da war, dürfte ich ganz kurz dich bitten, das Mikrofon hier vorne hinzugeben und lass mal ganz kurz Sie erzählen. Vielleicht stellen Sie sich selber vor.
Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Henry Steinbock. Was mache ich? Ich schreibe über Tomaten im Internet, baue natürlich Tomaten auch an, und zwar in Linz. Und vielleicht sollte man die Geschichte erzählen, wie das alles angefangen hat. Da kommt vielleicht dieser Ausdruck der stummen Verzweiflung ganz recht. Im Jahr 2004 habe ich eine Dokumentation im Fernsehen gesehen, in der es darum ging, dass ein deutscher Lebensmitteltechniker nach Italien gefahren und wollten die beste Tomate der Welt finden. Sie haben sie dann angeblich auch gefunden, nur der Zweck dieser Reise war der, dass sie diese Tomate in ihre chemischen Bestandteile, Aromabestandteile zerlegen wollten, um sie dann auf Fertigpizza und auf Kartoffelchips und dergleichen raufzuschmeißen. Und da war ich so verzweifelt, dass man sowas Perverses machen kann, dass ich mir die Samen dieser Tomatensorte besorgt habe. Ich habe sie nicht in Italien bekommen, komischerweise, sondern in Amerika. Und dann habe ich mir 120 kleine so Samenkörnchen eingepflanzt aus Unwissenheit. Und 3 Wochen später stand ich auf einmal vor 115 Pflanzen in einer kleinen Wohnung mit einem wahnsinnig kleinen Balkon. Jetzt habe ich nicht gewusst, was mache ich jetzt damit. Zuerst habe ich mal zum Verschenken meinen Bekannten, meinen Arbeitskollegen begonnen. Und die waren dann alle so begeistert davon und haben gesagt, du hast eigentlich die besten Tomaten der Welt. Habe ich gesagt, nein, das ist nur eine Tomate und sie wird dann von den deutschen Lebensmitteltechnikern als die beste Tomate bezeichnet. Das stimmt aber nicht. Es gibt angeblich über 10.000 verschiedene Sorten. Und irgendwann im Jahr 2007 habe ich mal gedacht, vielleicht kann man nicht diese Erfahrung, die ich jetzt in den letzten 3 Jahren gemacht habe, und es kommen ja immer mehr Erfahrungen dazu, vielleicht kann man das nicht einfach in einem Blog im Internet veröffentlichen. Und hat es dann auch gemacht. Am Anfang keine Reaktion, eine Seite unter Millionen im Internet. Und irgendwann kam die erste Reaktion von einem Deutschen, der gesagt hat, er möchte diese beste Tomate haben. Habe ich gesagt, nein, ausgerechnet die bekommst du von mir nicht. Und ich habe dann, ihm ein paar andere Tomatensamen geschickt, der hat sie angebaut. Wir sind in Kontakt geblieben und die Kommentare auch von anderen Usern auf der Webseite sind immer mehr geworden. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich konnte meine Erfahrungen weitergeben und ja, derzeit sind so um die 1000 Besucher pro Tag auf der Seite und schreiben mir dementsprechend viel. Ich muss dementsprechend viel beantworten. Kann nicht alles beantworten, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Aber Friedhof übertreibt immer. Man kann nicht alles mit Tomaten machen. Wenn irgendwer was über Tomaten wissen will, ich probiere natürlich alles zu beantworten. Ob ich kann, weiß ich nicht.
Ja, dezidiert ist das aber, was die machen, quasi Urban Farming. Oder, also ist das in Linz oder ist das inzwischen schon ausgelagert, weil, keine Ahnung, die Tomaten so viele geworden sind?
Das ist ein kleiner 290 Quadratmeter Garten mit einem kleinen Glashaus mit knappen 6 Quadratmetern. Ein Balkon noch dabei. Das wäre es eigentlich. Das ist auf kleinsten Raum so viele Tomaten wie möglich zu züchten. Okay. Ich meine, ich konkurriere mich immer mit meiner Frau, die hat 65 Rosensorten. Und da gibt es immer die Konkurrenz jetzt, ja. Wer hat mehr Tomatensorten oder mehr Rosensorten? Also der kleine Konkurrenzkampf im kleinen Garten.
Wenn ich nur dazu fragen darf, ist das sozusagen wahrscheinlich schon eine Menge, die dann für die Selbstversorgung eher schon uninteressant wird, weil dann die Tomaten dann irgendwann in den Ohren rauskommen?
Tomaten kommen nie bei den Ohren raus. Okay. Natürlich baue ich immer viel mehr an, als man wirklich selber dann essen kann. Oder verwerten, verkochen oder sonst irgendwas machen. Trocknen. Ich verschenke irrsinnig viele. Verschicke teilweise auch welche. Und ja, ich bin noch nie auf Tomaten sitzen geblieben.
Glaube ich.
Kann ich die südafrikanische Geschichte dazu erzählen? Ja, weil also er ist so unverbesserlich bescheiden. Aber irgendwann wird man das auch noch verändern können. Aber er hat mir ein Säckchen mit Samen mitgegeben auf einer meiner Reisen nach Südafrika. Und In Südafrika arbeiten wir an einer größeren Handvoll von unterschiedlichen Projekten, die aber alle mit AIDS-kranken Kindern zu tun haben. Und es ist um Kapstadt herum. Und um Kapstadt herum ist es sehr trocken und schwierig, teuer, Gemüse zu haben. Und diese Kinder sind alle AIDS-krank und was sie sehr, sehr brauchen, ist Gemüse. Und also die Tomatensamen vom Henry haben sich jetzt sozusagen in Tomatenpflanzen verwandelt, in vertikalen Gärten, die wir angerichtet haben, um die Kindergärten, um die Schulen, um die Crèches, um all das, was dort eingerichtet wird für AIDS-kranke Kinder. Und die essen jetzt unter anderem auch Spinat und eben auch Salat, aber eben ganz betont auch Tomaten. Stimmt doch.
Ja. Ja, danke auch für den Beitrag. Bevor ich jetzt anfange, schnell Fragen zu sammeln, würde ich ganz kurz bitten, vielleicht, wenn es noch Sinn macht, ob man diesen Begriff der Permakultur, der wird jetzt wahrscheinlich einigen sehr bekannt sein hier, aber vielleicht etlichen auch nicht so bekannt, ob man den nochmal kurz darstellen kann, wo das herkam, beziehungsweise was sozusagen das eigentliche fundamentale Prinzip ist davon.
Also vielleicht kannst du das besser, aber ich habe es vorhin versucht zu definieren und einige Leute haben sogar genickt, also es kann nicht alles falsch sein. Also ich meine, Permakultur ist im Grunde genommen ein Prinzip und es hat nicht sehr viel mit vertikaler Kultur oder mit Urban Gardening zu tun. Es ist eigentlich eine Art und Weise, Pflanzen zum Wachsen zu bringen. Sehr bekannt sind einige Leute in Tirol, die das gemacht haben. Aber das Grundprinzip ist ganz einfach. Das Grundprinzip ist Symbiosis, also es dazu zu bringen, dass man die Pflanzen miteinander kombiniert oder die Pflanzen zusammen wachsen lässt, die sich gegenseitig stärken und nicht gegenseitig schwächen. Und das gibt's natürlich und hat sich sehr, sehr entwickelt und erzielt erstaunliche Resultate, wenn es richtig gemacht wird. Aber es ist eben eine Art und Weise, den Boden besser zu behandeln, als wir ihn jetzt behandeln, um bessere Produkte zu erzeugen, dadurch, dass man die Kraft der Pflanzen sich gegenseitig zu stärken benutzt. Ich hoffe, das genügt. Wenn irgendjemand im Zimmer ist, der mehr dazu sagen kann oder mich korrigieren kann, dann bitte, bitte, bitte.
Gut, ich schaue jetzt mal kurz ins Publikum. Gibt es Fragen? Wir würden jetzt mal so 3 bis 4 sammeln. Aha. Wenig Fragen?
Ihr seid in ganz Europa bekannt dafür, dass ihr schwierige Fragen stellt. Also
so ist es an sich, ja. Wir haben da recht.
Ich habe eine ganz einfache. Wo haben Sie im Wald gelebt?
Sollen wir das? Also jetzt sammeln wir mal nicht. Also dann, ich sage das schnell. Also es ist der Norden von New Hampshire. Es ist nicht weit von Manchester. Es ist, die nächste Stadt war Keene. Und es ist schon sehr bewaldet und ich war schon so weit weg von dem nächsten Bauernhof, dass als ich das Feuer hatte, war es ein bisschen kritisch. Aber also Norden von New Hampshire, nicht weit von den sogenannten Weißen Bergen und mit sehr wenig sozusagen Widerstand zwischen dem Nordpol und meinem Pullover.
Dann probiere ich mal kurz eine Frage. Ist es, wie fängt man an am besten? Also Detroit ist ja ein Beispiel, wo wahrscheinlich doch sehr viele Leute involviert sind in dieses Prinzip. Kann man da Ideen entwickeln? Also wir alle sind es gewohnt, dass wir sozusagen in sehr großen Dimensionen wirtschaftlich immer argumentieren müssen. Also wenn man irgendwie sagt, keine Ahnung, da müssen 100 Angestellte sein, damit dann irgendwie mal ein Betrieb da steht, ist es in dem Prinzip, von dem Sie sprechen, neue Arbeit von vornherein so gedacht, dass das immer kleinteilige Strukturen sind, oder kann man sowas, macht es Sinn, sowas auf größere Strukturen zu übertragen? Warum ich frage ist, wenn man diesen Kulturwechsel herbeiführen will, muss man ja irgendwo sozusagen den Menschen auch gewohnte Bilder vermitteln können, weil sonst werden sie ganz schnell nervös und glauben dann natürlich überhaupt nicht an die Möglichkeit. Ist es so, kann man das skalieren, oder ist es von vornherein eine kleinteilige Wirtschaftskonzeption?
Ja, das ist eine wunderbare Frage. Also ich erwähne nochmal, der Herr Bittner sitzt da hinten im weißen Hemd, in dunkler Jacke. Ich war gerade in Steyr. Und das ist jetzt ganz zu deiner Frage. Nämlich, was mich beeindruckt hat in Steyr, das ist außer dem BMW und außer natürlich den berühmten großen Betrieben, die man mit Steyr verknüpft, gibt es um Steyr herum eine beachtliche Anzahl, ich würde sagen 15, 18 in der Größenordnung, von kleinen Betrieben, die ganz erstaunlich effizient und klug und auch sehr wettbewerbsfähig und wirklich hervorragend funktionierende kleine Betriebe sind. Und etwas, das mich sehr beeindruckt hat, ist, dass wir hatten einen Picknick-Lunch zusammen mit einem der Chefs von diesen kleinen Unternehmen, einem Maschinenbauer. Und der hat wortwörtlich gesagt, der Betrieb muss klein bleiben. Ich werde alles tun, was ich auch nur kann, um den Betrieb nicht groß werden zu lassen. Und natürlich war dann die logische Frage, warum? Und die Antwort war sehr deutlich. Er hat gesagt, wenn er groß wird, können wir nicht alle gemeinsam essen. Wenn er groß wird und dann 10 andere Sätze, die auch alle mit dem gemeinsam zu tun haben. Und etwas anders ausgedrückt, eine gewisse Kultur, die Menschen als Menschen behandelt, ist unter Umständen nur in kleinen Betrieben möglich. Und deshalb ist eine unserer Grundvorstellungen, dass ja 80% der Menschheit sind im Augenblick Wüstenmenschen, 80% der Menschheit leben im Augenblick am Rand der Armut und 80% der Menschheit werden wahrscheinlich in absehbarer Zeit in kleinen Werkstätten, in kleinen Betrieben eine neue Wirtschaft und eine neue Kultur schaffen. Und eben der Hauptpunkt in Antwort auf deine Frage ist, ja, viele kleine, aber eben sehr, sehr, sehr viele.
Ja, ich hätte noch eine Frage zu diesem Waldleben auf den Spuren von Thoreau. Finde ich ja super. Ich denke da jetzt an Linz speziell, ja. Ich weiß ja nicht, wie es in Amerika ausschaut, dass man in den Wald gehen kann und das in Anspruch nehmen. Wenn ich das hier mache und ich gehe in Döstingberg und ich sage, ich lebe da 2 Jahre im Wald, werde ich wahrscheinlich schnell Schwierigkeiten kriegen. Und die Brücke jetzt zu Urban Farming, da brauche ich ja auch ein Grundbedürfnis, ich brauche einen Fleck Erde oder einen Boden, wo ich was anbauen kann. Ich glaube, dass 80% oder 90% von den Leuten in Linz gar nicht die Möglichkeit haben, das in Anspruch zu nehmen, weil die leben in Gemeindebau oder sonst irgendwas. Und ich meine, Urban Farming ist ja schon fast ein Luxus. Ich brauche ja einen Grund, einen Boden dazu. Ne? Also die Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen, ist ja auch für die meisten Leute gar nicht gegeben.
Dann sammeln wir noch kurz Fragen, was noch gibt.
Na, ich sag dazu was, ich war gerade drüben im AFO und da war eine Frau, die so Sozialarbeit im Schöpfwerk macht in Wien und die ermutigen die Bewohner im Schöpfwerk, diese Betonblumentöpfe, diese riesengroßen leerstehenden und im Schöpfwerk, weil das eben so randständig ist in Wien, nicht bepflanzten von der Stadt, Betoncontainer selbst mit eben Gemüse oder Blumen oder was auch immer zu bepflanzen. Fällt mir jetzt nur gerade ein von der Interferenz dieser 2 Diskussionsveranstaltungen.
Ja, nein, ich würde sagen, was du sagst, ist absolut richtig und es gibt jetzt viele Städte, in denen das ausgesprochen ermutigt wird, gefördert wird, auch von der Stadt unterstützt wird. Und mein Eindruck ist, dass auf dem Gebiet Linz also ausgesprochen auf dem Weg zu etwas Besserem ist als das, was es im Augenblick ist. Also ich würde noch mal betont sagen wollen, dass wir, und ich meine jetzt die neue Arbeit, an dem Ansatz, etwas in der Tabakfabrik anzusiedeln, sehr intensiv arbeiten. Und unter anderem ist dabei sehr das Gespräch, dass eben auch Gardening in dem großen Hof oder auch unter Umständen in Treibhäusern in der legendären Tabakfabrik passieren kann. Was ich betonen möchte, ist, weil du das auch so ein bisschen angesprochen hast, muss gleich groß und so weiter aussehen. Also ist ein Teil von dem ist schon, dass, sagen wir, die Gärten in Wuppertal in der Stadt sehen einfach wunderbar aus. Also da ist ein Unterschied zwischen, wenn man irgendwo einen Rosengarten sieht oder einen langweiligen Tulpengarten sieht. Wenn man sozusagen beobachtet, was Menschen, die jetzt die Stadt verschönern wollen, durch Urban Gardening machen, dann sieht das sehr anders aus und es sieht von der Ästhetik her fabelhaft aus, in manchen Fällen. Also ich denke, das entwickelt sich schon deutlich. Entschuldigung.
Ich wiederhole es gern. Gibt es Bildbeispiele, wo man das vielleicht sehen kann? Ein Urban Gardening Garden.
Urban Garden überhaupt.
Ja. Gardening, ja. Also. Vielleicht schaut es ja genauso aus. Da werden wir vielleicht. Entschuldigung, wir hätten da hinten eine Frage. Ja, das Mikrofon ist schon hinter Ihnen.
Mich hätte interessiert, wie diese kleinteilige Wirtschaft, wie funktioniert die? Bauen die Leute dann in ihren Werkstätten Äxte oder Mikrochips? Weil das ist eigentlich interessant. Schafft man das technologisch, das in Kleinstfabriken zu erzeugen, was wir brauchen? Oder geben wir das auf und gehen wir zurück zu Gärten, Äxten und Sensen? Das hätte mich einfach interessiert. Ich hätte gerne die andere Vision gehört irgendwann mal.
Also, danke für die Frage, aber ein Grundbild ist absolut das Bild einer Spirale. Also nicht zurück und schon gar nicht zurück ins Mittelalter oder in die Steinzeit, sondern soweit es geht. Aber eben wir glauben, dass das Zeit braucht, dass es sehr viel Köpfchen braucht, dass es sich um eine Entwicklung, eine angestrengte Entwicklung handelt, aber mit angestrengter Entwicklung kann man schrittweise immer näher und näher zu dem Herstellen auch von sehr raffinierten Dingen kommen. Das Bilderbuchbeispiel, aber das ist jetzt gefährlich, denn ich möchte, bevor ich das erwähne, sagen, es gibt eine Vielfalt von Technologien, mit denen das machen kann. Man kann es mit allen möglichen Mikromaschinen machen. Also es gibt jetzt Mikromaschinen, ich habe vorhin das Wort Miniaturisierung erwähnt, es kann sehr viel jetzt miniaturisiert werden, also einfach beinahe ein Begriff, den es früher kaum gab. Und wenn du jetzt sagst, Chips, also klarerweise, und das muss deutlich und klar sein, sonst missverstehen wir uns. Wir haben in keiner Weise die Hoffnung oder die Absicht oder das Ziel, die jetzige Wirtschaft irgendwie unter der Erde zu begraben oder zu zerschlagen, wie man im Jahre 68 gesagt hätte. Also unsere Absicht ist, eine zweite, parallel sich entwickelnde Wirtschaft systematisch aufzubauen. Und diese Wirtschaft, diese zweite alternative Wirtschaft, hat zwei große Kunden sozusagen oder zwei große Bevölkerungsgruppen, die daran mitarbeiten und die das wollen. Eine große Gruppe sind die 80% der Menschheit, also deshalb nochmal zurück. Wir reden absolut nicht von irgendwas kleinem, nischenhaften, das so irgendwo dann in einem Stadtteil existiert, sondern die begriffliche Art darüber zu denken ist, dass das verbreitet sich viel, viel schneller in Afrika, das verbreitet sich viel, viel schneller in Indien als in Linz. Ja, Österreich ist ausgesprochen eine Oase. Und wie lange es eine Oase bleiben wird, ist eine Frage, die man unter Umständen einmal sehr mit geschärften Messern diskutieren sollte. Was das jetzt bedeutet, ist, dass selbstverständlich wird es weiter sowas geben wie Daimler-Benz. Es wird Leute geben, die so ein Auto herumfahren wollen, aus irgendwelchen Minderwertigkeitskomplexen. Und es wird aber eine viel größere Anzahl von Menschen geben, die einfachere, andere Produkte kaufen werden. Zum Teil, weil sie anders arbeiten wollen. Zum Teil, weil sie ökologisch denken. Zum Teil, weil sie das Klima nicht ruinieren wollen. Also es sind vielfache Gründe, warum das sich so entwickeln wird und eben nicht klein bleiben wird, sondern nicht übermorgen, aber sich systematisch sehr, sehr verbreiten wird. Ich möchte die andere Gruppe auch erwähnen, weil unter Umständen sind mehr als die Hälfte von euch in dieser anderen Gruppe. Also es gibt die Gruppe, die begabt ist, die intelligent ist, die unter Umständen auf alle möglichen Arten und Weisen ausgebildet ist, die sich mit dem Internet sehr auskennen und so. Aber das ist eine Gruppe, die auch, und das ist ganz öffentlich, und wenn man das nicht merkt, dann ist es irgendwie sozusagen die eigene Blindheit, die daran schuld ist. Es gibt sehr viele begabte Menschen, auch Menschen, die 75 sind und jung geblieben sind, die anders arbeiten wollen. Das ist ein Riesenthema. Die nicht so arbeiten wollen, wie man bisher gearbeitet hat. Die Arbeit muss nicht hart sein. Die Arbeit muss nicht schwer sein. Die Arbeit muss einen nicht zum Burnout treiben. Und die Statistiken über österreichischen Burnout sind haarsträubend. Sondern Arbeit kann etwas sein, das so ist, dass es für Sex gar nicht leicht ist, den Wettbewerb mit der Art von Arbeit auszuhalten. Das haben Sie jetzt nicht verstanden. Haben Sie es verstanden?
Ja, ja.
Ich würde jetzt auch etwas fragen.
Wir müssten ganz kurz warten. Es wäre wichtig, haben Sie das Mikrofon?
Ja. Okay. Um Danke. Noch einmal auf die Treu zurückzukommen. Also ich habe im Künstlerhaus also diese große Ausstellung gesehen über die Rekultivierung urbaner Orte, teils degradierter Böden oder eben auch ehemalige Straßen oder Flughafen und so weiter. Und da ich mich selbst sehr intensiv mit Gemüsekultur beschäftige, weiß ich, und in ehemals ebenfalls schwer degradierten Böden, dass es in der Stadt also praktisch fast unmöglich ist, durch die Kontaminierung mit allen möglichen Dingen. Ne? Also wie soll das funktionieren? Und die Besitzverhältnisse in Detroit...
Danke, danke. Sagen Sie es nur dem...
Ja,
und wir haben die Antwort.
Ja, nein, weil ich habe mir da... Ich habe mir bei dieser Ausstellung eben gedacht, gut, Detroit ist sozusagen in den Boden gegangen, die Leute sind weg, die Gründe haben zum Teil ja niemanden gehört, die dort jetzt bewirtschaftet werden. Aber wie wäre das in Österreich möglich, wo doch jedes Fleckel jemandem gehört? Das wollte ich wissen, wie man sich das vorstellt.
Vielen Dank für die Frage und Verzeihung für meine Zwischenrufe. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Detroit. Eine der vielen Kirchen, die nicht mehr besucht werden. Die Kirche hat natürlich Parkplatz. Der Parkplatz ist mit Teer zugedeckt, wie fast überall, wo man parkt. Etwas, das heute Abend viel zu wenig erwähnt worden ist, sind die sogenannten vertikalen Gärten oder vertikale Agrikultur. Und das einfache Prinzip ist, Behälter mit Kompost zu füllen, unter Umständen mit dem allerbesten Kompost, den man erzeugen kann oder finden kann, und dann diese Behälter so auszustatten, dass das Wasser nicht verdampft. Aber ich will hauptsächlich, weil ich glaube, ich kann Sie so ansprechen, ich will Ihnen ein Bild sozusagen vor ihre Augen halten. Das Bild war, dass wir in diesem Parking Lot vertikale Behälter aufgestellt haben. Einen da, einen dort, gar nicht so eng beieinander. Aber was wir in diesem Fall gemacht haben, ist, wir haben in diesen Behältern nur Melonen. Aber ganz, ganz viele unterschiedliche Melonen.
Und im Jahr darauf,
ich glaube, es ist jetzt trotz mal, jetzt haben Sie.
Also die Mikrofone haben zwei Gründe. Die ersten sind sozusagen, hinten gibt es Menschen, die können es nicht hören. Und das zweite ist, das Ganze wird aufgezeichnet. Wenn Sie wissen wollen, dass Ihr Wissen in die Zukunft geht, dann sprechen Sie ins Mikrofon. Also nur als, bitte. Haben Sie?
Es gibt 400 öffentliche Gärten in der Hauptstadt Gardens, die funktionieren. Und da muss man halt ganz spezielle Lösungen für das, was Sie hier als Dekontaminierung. Ne. Ja, aber es ist gang und gäbe in Berlin, sehr berühmter Prinzessinnengarten und so weiter.
Aber also jetzt im Augenblick haben wir ein etwas schwieriges Gespräch, aber das halten wir aus. Ich höre jetzt nicht gleich auf. Okay, können wir noch etwas weiterreden, trotzdem sich den Kopf schütteln. Also ich würde noch betonen möchten, weil Sie gesagt haben, ja, und das nächste Jahr. Nein, nein, nein. Also wir reden von Behältern. Diese Behältern haben Kompost drin. Der Kompost kann natürlich ausgewechselt werden, weil wir erzeugen andauernd Kompost. Zum Beispiel, weil wir Komposttoiletten entwickelt haben. Und dann kann man in dieselben Behälter neuen Kompost führen und das nächste Jahr nicht Melonen. Ich habe die Melonen als Beispiel erwähnt, weil es besonders gut aussah. Das ganze Parking Lot war grün und da waren rote und grüne und gelbe Melonen und natürlich Wassermelonen in Hülle und Fülle in einem Parking Lot, ohne dass man es gesäubert hat. Aber ich möchte noch was hinzusetzen, nämlich gerade in Österreich, und ich finde, man sollte Österreich nicht immer nur mit der Unmöglichkeit von vielem verbinden, sondern auch mit der ausgesprochenen Begabtheit von Österreich. Also in Österreich gibt es einen Menschen gar nicht weit von hier, der heißt Johann Staudinger, und der hat sehr, sehr das Wachsen von Algen entwickelt, und mit Algen kann man verseuchten, vergifteten, mit Öl durchtränkten, mit Chemikalien ruinierten Boden sehr reinigen. Und das ist einer der großartigen Arten und Weisen, Algen zu benutzen.
Ja. Und hier eine Frage dann ganz kurz. Das Mikrofon hier. Die Dame ganz vorne, bitte.
Ich hätte jetzt noch ganz eine simple Frage. Das sind öffentliche Gärten, also wo Blumen, Gemüse angebaut wird, wahrscheinlich gemischt. Wie ist es mit dem Ernten? Gehen da nette Leute einfach hin und ernten das ab? Es ist ja öffentlich zugänglich.
Nein, das ist jetzt eine wunderbare Frage. Und das sozusagen ist, wir sind in einer Kultur, die sich verändert. Also deshalb nochmal der Satz, die Krise ist hinter uns, ist vollkommen absurd. Wir sind in einer großen Transformation und ein Teil dieser Transformation ist, dass es eine Vielfalt von Entwicklungen gibt, die alle weg von dem Besitztumbegriff des 18. und 19. Jahrhunderts wollen. Open Source ist das deutlich eines der deutlichsten Beispiele. Aber es gibt Leute, die einen Urban Garden anlegen, genau mit der Absicht. Also es ist ihre Absicht, dass die machen dann auch Schilder und sagen, bitte bedient euch oder so etwas. Also es ist die Absicht, es dazu zu bringen, dass es nicht als Besitztum sozusagen in Anspruch genommen wird, sondern dass man es macht.
Aber wir haben schon wieder einen wirtschaftlichen Aspekt, ne? Weil die Feuerwurst ist zu, ja, und so weiter. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, vorhin wegen der Frage sozusagen, dass es in Linz keine öffentlichen Flächen gibt. Also die würde es eigentlich schon sehr wohl geben. Also wir haben einen Haufen Flächen im öffentlichen Gut sozusagen, nur wir verwenden das halt nur eigentlich für Stehzeuge, die herumstehen in der Stadt. Wir könnten natürlich sehr viel Retour bauen und sozusagen mal Oberflächenversiegelung wegnehmen und dann diese Flächen irgendwie anders nutzen. Ja. Aber das war jetzt nicht sozusagen meine Frage nur am Rande jetzt. Meine Frage ist eher an Herrn Bergmann, wie weit Ihr Denken sozusagen beeinflusst ist von Friedrich Ernst Schumacher, das Small is Beautiful, wie weit das irgendwie eingeflossen ist in diese Denkweise, weil das ist ja gerade dieser Ansatz zu sagen, dass man auch in der dritten Welt dort eigentlich dann viel mehr machen könnte, wenn man die richtigen Technologien zur richtigen Zeit sozusagen anwendet.
Kann ich auf das Letzte eine Minute später eingehen? Ich möchte bei dem bleiben, was Sie gesagt haben, denn ich finde das Thema, was könnte man in Linz verändern? Das ist auch ein öffentliches Thema. Also den ersten Vortrag, glaube ich, den ich in Linz gehalten habe, war sowas Ähnliches wie Linz verändert sich. Und ich finde das, was du eben gesagt hast, dass unter Umständen sollte der Kepler-Salon noch einmal eine Serie und nicht nur einen Abend sozusagen einladen, um die Zukunft von Linz zu besprechen. Was in Linz könnte man alles ändern? Und da ist ein Haufen, das man verändern könnte, das einem sofort auffällt, wenn man hier auf Besuch ist. Zum Shoemaker in einem Satz, small is not just beautiful. Small is also more competitive. Small is more economical. Small is more ecological, small is more human, etc., etc., etc. Aber, also natürlich habe ich etwas von ihm, aber im Grunde genommen nicht so arg viel.
Eine Frage, die jetzt mich sehr wegführen würde vom Urban Farming hin zu sozusagen neuer Arbeitskultur oder neue Kultur überhaupt. Was ich sehr interessant finde, im Mühlviertel, auch im Raum Linz und so, gibt es jetzt sehr viele neue Tauschkreise, ich weiß nicht, wie weit das Konzept ist, das Ihnen jetzt geläufig ist, wahrscheinlich schon. Ja. Was ich sehr interessant finde, ist, dann Bekannte von mir machen das im Mühlviertel, das funktioniert sehr, sehr gut, es wächst unglaublich schnell und da geht es darum, dass sozusagen Menschen Talente, die sie haben, einsetzen, um andere Talente andere Menschen einzukaufen. Und das geht wirklich so weit, dass da inzwischen werden da schon Dachstühle gebaut, ja, mit Kranvermietung und allem möglichen. Also das ist wirklich ein Wirtschaftssystem. Interessant fand ich daran, dass die EU das massiv fördert. Also die ganze Konzeption von dort im Mühlviertel kommt eigentlich aus einer Anregung der EU. Und mich würde interessieren, wie Sie diese Konzeption sehen und was man da noch dazu sagen kann. Weil es scheint wirklich, also dort sind jetzt gut 500 Leute, glaube ich, organisiert. Da wird es dann schon ein echtes System, das wirklich läuft.
Nein, erstens finde ich es zum Jubeln, dass das so geht. Aber und zum Feiern. Und unsere Vorstellung, unsere Hoffnung, unser Streben ist es sozusagen dazu zu bringen, dass diese vielen, vielen unterschiedlichen Ansätze, und es gibt eine unwahrscheinliche Kunterbuntheit von Ansätzen, dass wir die mehr zueinander führen können und dass es deutlicher wird, wie sie sich gegenseitig stärken können und dass dadurch deutlich wird, dass wirklich eine grundsätzlich andere Wirtschaft sich nicht nur in irgendeiner erträumten Zukunft vielleicht entwickeln könnte, sondern schon sehr beachtlich vorhanden ist und schon da ist. Und eben im Augenblick bin ich heute Abend von Schlierbach herübergefahren worden. Und in Schlierbach treffen sich jetzt vier verschiedene Organisationen. Das nennt sich Think Camp, einer heißt Global Marshall Plan, einer heißt Club of Rome und einer heißt Neue Arbeit. Und diese vier Gruppen, betont, verbringen jetzt Tage damit, dass sie überlegen, weil es ist nicht leicht, wie sie sich zusammenraufen können, um ein österreichisches Wort zu gebrauchen. Also wie es dazu kommt, dass wir nicht uns gegenseitig schwächen, sondern dass wir uns gegenseitig stärken. Und sagen wir Tauschringe und sogar eine von so ein bisschen ein Anspruch der neuen Arbeit, dass die neue Arbeit von allem Anfang an, und ich glaube, viele Leute erleben das auch so, war ein Rahmen, ein begrifflicher Rahmen, der sehr umfassend war, sehr comprehensive, also sehr ganzheitlich. Ja, auch schon neue Wirtschaft, neue Arbeit, neue Kultur. Und eben nicht nur eine Einzelheit hier und eine Einzelheit da, sondern etwas Ganzheitliches wirklich, das ganz betont, ohne sozusagen Arroganz, aber trotzdem betont eine Vision der Zukunft, die nicht nur möglich ist, sondern die nahe liegt und die wir handgreiflich verwirklichen könnten, diese Vision deutlich zu machen und sichtbar zu machen. Und wenn ich da noch was sagen kann, würde ich sehr sagen möchten, möchte ich sehr sagen laut und deutlich, das ist auch eine Einladung. Also es sind einige Menschen hier, die daran mitarbeiten, und wir laden Sie alle ein, daran mitzuarbeiten, ob das jetzt Tauschringe sind oder ob es der Global Marshall Plan ist oder ob es der Club of Rome ist oder was immer es ist, diese Zukunftsansichten und Hoffnungen haben sehr viel gemeinsam, und Sie sollten nicht, wie leider das sehr oft vorkommt, sagen, ja, natürlich, das kann man überall auf der Welt machen, aber nicht in Österreich. Man kann sehr viel auch in Österreich machen. Und es ist nicht so anstrengend. Man kann alles möglich machen. Die Tatsache ist, man kann eine große, große Vielheit von Dingen machen.
Bitte, noch einmal eine Frage.
Danke. Ich bin auch Global Marshall Plan Referentin. Wir haben festgestellt, in dem Moment, wo es begonnen hat, anonym zu werden, also wo man begonnen hat, jetzt nicht mehr bei Namen zu nennen, sondern eben von Aktionären zu sprechen etc., ist es eigentlich in die falsche Richtung gegangen. Und im Späßseminar, wo Sie scheinbar, glaube ich, waren, in Schlebach, stimmt das? Da ist es darum gegangen, dass wir gesagt haben, wenn es ein kleineres Prinzip wieder gibt, zurück zu unserem kleineren Prinzip, wächst die Beziehung. Also das Geld, das der Reichtum nimmt vielleicht ab, ja, aber die Beziehung wächst, wir kriegen ja was dafür. Meine Frage ist, jetzt vor kurzem habe ich von jemand aus Amerika gehört, dass die Krise angeblich so gewaltig wird, dass wir wirklich Obst und Gemüse anbauen müssen. Und ich bin leider ein bisschen zu spät gekommen. Haben Sie das gesagt? War das? War ist die Krise?
Nein. Also ich habe aber etwas nicht ganz verstanden, aber lass mal das sein, wo Sie die gefragt haben. Stimmt das so? Lass mal das sein. Also Ihre Frage. Erstens glaube ich, kann man darüber überhaupt kaum reden, wenn man nicht etwas klärt, was, sagen wir, in den Staaten viel deutlicher ist als in Österreich. Und erlauben Sie mir 2 Minuten, um das zu klären. In den Vereinigten Staaten hat die Krise sich ganz anders dargestellt vom Anfang an als bei euch. Also vom Anfang an, das, was man im Fernsehen alle Tage sah, war Familien, die nicht mehr ihre Hypothek bezahlen konnten, die aus ihrem Haus rausflogen, ihr Auto wurde ihnen weggenommen, und dann hatten sie 3 Kinder und saßen im Regen unter einer Brücke. Und das war die Finanzkrise. Ihr verknüpft die Finanzkrise vielmehr mit korrupten Bankiers, die ja heute besonders in der Zeitung sind. Und uns, also in Amerika war Folgendes deutlich, und das ist jetzt, Ihre Frage ist ganz, ganz wichtig. In Amerika war es deutlich, dass das, was man Finanzkrise nennt, hatte mit dem Fallen von Löhnen zu tun. Mit der Tatsache, dass jahrelang und jahrzehntelang die Löhne abgebaut wurden und deshalb sehr viele Menschen nicht mehr im Wohlstand lebten. Aber die Vereinigten Staaten haben alles Mögliche unternommen, um den Schein des Wohlstandes aufrechtzuerhalten. Das ist genau, was Österreich tut. Österreich tut alles Mögliche, um den Schein des Wohlhabens aufrechtzuerhalten. Wie lange das möglich ist, ganz besonders im Angesicht eurer steigenden Schulden, ist eine Frage für den Kepler-Salon. Also meine Vorstellung von Finanzkrise ist etwas ganz anderes, nämlich die nicht nur, dass Bankiers irgendwas machen, sondern die Tatsache ist, dass wegen der Globalisierung und wegen der Automatisierung und wegen der Tatsache, dass man auf einem kleinen Hof, was ganz zum heutigen Thema passt, nicht mehr leben kann. Man kann nicht genug erzeugen auf einem kleinen Hof, um einigermaßen vernünftig da leben zu können. Deshalb Landflucht, Flucht in die Stadt. Mühlviertel pendelt nach Linz. In Johannesburg, in Hongkong, in Shanghai, die Menschen wandern in die Stadt, fangen an, prostituiert und so weiter zu werden. Also die Finanzkrise hat sehr, sehr viel mit Armut zu tun. Und ja, ich würde sagen, in irgendeiner Zeit wird es sehr sinnvoll sein, weil sich das auch sehr gut weiterentwickelt, die Nahrung selber anzubauen und selber zu essen, auch weil man dann weiß, was man isst und dass es nicht mit allen möglichen Chemikalien bespritzt worden ist. Da ist schon mein Gefühl, dass in Österreich wird das noch eine Weile dauern, weil da ist selbstverständlich hier, ja, Gemüse kann man kaufen. In Detroit Gemüse kann man nicht kaufen, weil man kein Geld hat.
Da hinten noch eine Frage.
Ich möchte einen Beitrag leisten, und zwar, weil ich aus Interesse halber Kartoffeln in Autoreifen anbaue. Und zwar, man legt einen Autoreifen, der keine Felge hat natürlich, auf den Boden, gibt etwas Erde rein und dann legt man Saatkartoffel rein und füllt den ganzen Reifen mit Erde an und wartet, bis das Kraut herauskommt. In diesem Augenblick lege ich den nächsten Reifen drauf, fülle ihn wieder mit Erde an und warte wieder, bis das Kraut herauskommt. Und so mache ich das etliche Male. Ich habe voriges Jahr 3 Reifen benutzt, heuer möchte ich das mit 6 Reifen machen. Und die Ernte ist natürlich, je größer der Reifen, desto größer die Ernte.
Kleiner Vorschlag an die Stadt Linz, beziehungsweise das Gartenamt der Stadt Linz. Sie verwalten ja irgendwelche hunderte oder tausende Hektar von Rasenflächen und Zierpflanzen, die darauf gedeihen und prächtig ausschauen. Warum macht man nicht irgendwelche Äpfelbäume, Kirschenbäume und sonstige nützliche Pflanzen statt den Zierpflanzen? Danke.
So, ich weiß nicht, ob wir jetzt im Augenblick noch aktuell. Ja, Sie haben vorher das schon, wir haben es jetzt schon ein wenig angedeutet gehört, Krise und die Krise.
Die Krise.
Warum scheint es von uns aus gesehen sozusagen erstens mal so weit weg? Sie haben es angedeutet, wir erkennen eher die Banker und wir sehen sozusagen die Milliardenhaftungen, die unsere Staaten da sozusagen herhalten müssen für die Problematik. Aber was übersehen wir in Europa, was alle anderen schon sehen? Beziehungsweise, was übersehen wir in Österreich strukturell? Man hat ja doch das Gefühl, wir sind kleiner strukturiert und man hat direkteren Kontakt vielleicht, aber das ist möglicherweise nur eine Illusion. Was werden die Herausforderungen sein der nächsten Jahre und woher kommt es? Also ich denke mal, Energie ist natürlich ein Riesenthema in dem Zusammenhang wahrscheinlich.
Energie
an sich sozusagen ist ja wahrscheinlich ein großes Thema. Übersehen wir was?
Oder? Ich weiß nicht. Ich hatte neulich, weil vielleicht einige von euch kennen den, ein hochinteressantes Mittagessen mit einem der hochgepriesenen und wirklich außerordentlichen Professoren an der Kepler-Universität, der heißt Pomberger. Und es war etwas erstaunlich, weil während dieses Lunches hat er gesagt, in keinem Land der Erde ist die Spaltung, ist die Distanz zwischen Schein und Sein so groß wie in Österreich. Und wir haben etwas geschmunzelt, weil das ist ein Satz, der bei mir sehr oft vorkommt, wenn ich in Österreich bin. Dass bei euch die Distanz zwischen Schein und Sein ist riesengroß. Und ich glaube, die Erklärung ist nicht so schrecklich schwierig. Es hat unter anderem damit zu tun, dass eure Medien sehr monoton sind. Dass es wirklich kaum einen wirklichen... Das hat man mir ja für heute Abend versprochen, dass das ein wirklicher Dialog wird. Und wir sind auch gar nicht so weit weg von einem wirklichen Dialog. Also, aber einen wirklichen Dialog in den Medien gibt es kaum. Das ist sozusagen, alles wird auf derselben Seite derselben Geige gespielt. Das ist nur eine einzige Geigenseite, auf der man spielt. Und das ist natürlich verheerend. Und ich meine, es gibt natürlich, ich habe heute zufällig einen Artikel gelesen, noch dazu in der Zeitung, die die Presse heißt, die wirklich nicht so wunderbar ist. Aber da war ein Artikel von einem sehr bekannten Wirtschaftswissenschaftler, der in ein paar Sätzen die Idee skizziert hat, dass im Grunde genommen die Situation jetzt hier in Österreich viel, viel schlechter ist, als die Medien euch weismachen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Arbeitslosigkeitenzahlen, das ist ein Ablenkungsmanöver. Das ist so, wie wenn ein Zauberkünstler einen Euro aus deinem Ohr nimmt und in dem kritischen Augenblick ein Seidentuch wedelt und du schaust weg und bemerkst nicht, was jetzt gemacht wird. Also die Zeitungen lenken euch ab oder die besonders das Thema Arbeitslosigkeit wird zur Ablenkung benutzt. Was nicht mitgezählt wird, offensichtlich, und im Grunde genommen wissen das sehr viele Leute, ist, dass es natürlich viele Menschen gibt, die nicht in der Arbeitslosigkeit mitgezählt werden, weil sie in Anführungsstrichen entmutigt sind und nicht mehr sich um Arbeit kümmern und. Also ich erzähle das jetzt so und es hat eben, bin von Energie etwas abgewiesen, weil ich finde, es ist auch etwas, worüber man sich Sorgen machen könnte. Das ist in dem berühmten Satz vom Heine, es wäre auch denkbar, dass man über Österreich in der Nacht weint. Und nicht nur über Deutschland. Also es könnte sein, dass ihr so spät aus der Hypnose, in die man euch immer tiefer und tiefer und tiefer versetzt hat, aufwacht, dass wenn ihr aufwacht, dann gibt es eine Panik. Und deshalb ist so ein Abend sehr wichtig und deshalb ist das, was wir versuchen, sehr wichtig, nämlich den Übergang, die Vorbereitung ist dazu zu bringen, dass langsam eine andere Wirtschaft, eine andere Art zu arbeiten, eine andere Kultur sich sichtbar macht. Jetzt hat der Thomas das Mikrofon, jetzt würde er auch was sagen.
Nachdem ich da ein bisschen für Österreich auch zuständig bin, was die neue Arbeit, neue Kultur betrifft, würde ich ganz gerne auch erwähnen, dass es eine Menge Initiative trotz des so gut dastehenden Österreichs gibt, die sich sehr mit dieser anderen Wirtschaft oder mit Alternativen in den verschiedensten Bereichen beschäftigen. Ob das jetzt Ernährung oder Werkstatt oder Finanzen sind. Also es gibt eine Menge von solchen Initiativen, wo wir auch immer mehr Zugang haben und wo wir auch immer öfter vermitteln können. Und es ist also für jeden Einzelnen möglich, da morgen anzufangen mit ersten Schritten. Und wir haben den Vorteil gegenüber Detroit, dass noch nicht alles rundherum zerstört ist.
Also ich denke, was ja ein großes Thema ist und für uns wahrscheinlich sehr ungewohnt, also man merkt es dann immer wieder, wenn es diskutiert wird, dass die Leute recht schnell nervös werden. In Österreich ist ja die Bürgergesellschaft auch nicht so besonders ausgeprägt. Also Bürger heißt für uns ja immer erst einmal ganz oben der Bürger, den es ja so nicht gar nicht mehr gibt. Aber sozusagen diese selbstbewusste Forderung, einfach zu sagen, Leute, wir machen jetzt einfach mal, also wie jetzt hinten angedeutet wurde, nehmen wir doch einfach mal die urbane Fläche die öffentliche, die uns eh allen gehört, und fangen halt an, dort mal was zu machen. Da sind wir einfach nicht so gut geschult, scheint mir oft.
Sieht man das von außen auch so? Ich weiß, dass eine absolute Grundregel von so einer Veranstaltung ist, dass man um Gottes Willen sich nicht mit dem Moderator streiten soll. Und dass man da sich ganz, ganz brav aufführen soll. Und ich bin jetzt am Punkt, wo ich vielleicht es wage, nicht ganz brav zu sein. Weil genau das Gegenteil ist mein Eindruck. Mein Eindruck ist nicht, dass man in Österreich nervös wird, wenn man dieses Thema anschneidet. Man fühlt sich erleichtert. Man hat das Gefühl, endlich fangen wir an, über die Wahrheit zu reden. Es ist eine Erleichterung sozusagen aus diesem großen Sumpf der Unwahrheit aufzutauchen.
Okay. Ja, also wir sind langsam am Ende der Zeit. Wir haben hier hinten noch eine Frage.
Weil ich bin nicht ganz der Meinung, dass sozusagen Österreich so ohnmächtig ist sozusagen oder in der Hypnose erstarrt. Ich glaube schon, dass es eine Schicht gibt, die sehr wohl darüber nachdenkt. Und ich habe auch viele Bekannte, auch im Finanzsektor und so, die genau hinter vorgehaltenen Hand genau das sagen, was hier auch diskutiert wird.
Nein, genau.
Ja, ich glaube einfach nur, der Schwachpunkt in Österreich sind einfach die Medien generell. Also in Oberösterreich gibt es gar keine Medien, die irgendwie objektiv berichten. Da kann man im Prinzip anfragen, was man will. Wenn man zum Beispiel gegen irgendwas ist, für das die Politik eintritt, wie die ÖVP oder so, dann kann man natürlich nichts machen, weil die alle irgendwie abhängig sind von diesen... Ja, von der Politik, und die Medien trauen sich nichts dagegen tun. Ja. Und das, es schaut so natürlich nach außen hin aus, wie wenn die Österreicher alle ohnmächtig wären, nur ich glaube einfach nicht, dass das wirklich so ist. Zumindest nicht in diesem Kreis. Vielleicht gibt es schon natürlich eine gewisse Schicht, denen das egal ist, aber ich glaube nicht, dass alle so sind. Ja.
Kann ich was sagen? Bitte. Nein, also auf jeden Fall, damit wir nicht aneinander vorbeireden. Ich habe doch vor so 15 Minuten gesagt, nein, man kann sehr viel tun, man kann auch alles Mögliche in Österreich tun. Also das Ohnmächtig ist absolut nicht sozusagen auf meinem Mist gewachsen. Und ich möchte das auch damit verknüpfen, und ich stimme ganz, ganz mit dir überein, dass ich im Augenblick sehr daran arbeite, nach Ägypten zu kommen oder nach Marokko zu kommen, hauptsächlich die zwei, weil dort durch Twitter und durch das Internet und durch Facebook und so weiter, das hat sehr viel, wie alle Leute jetzt wissen, mit der dort sich entwickelnden Revolution zu tun. Das bedeutet genau das, was du sagst. Denn die Gruppe von Menschen, die über das Internet und all diese anderen Dinge kommunizieren in Österreich, ist natürlich eine Gruppe, die ständig wächst. Und deshalb wären eure Medien, genau wie überall sonst auf der Welt, viel weniger relevant, weil die eigentliche Information kommt vom Internet und nicht aus der Zeitung.
Hier hinten hat man noch eine Frage, ich glaube, das ist die letzte dann. Ich weiß nicht, wo das Mikrofon jetzt gerade ist im Augenblick. Ah, ganz vorne, Entschuldigung. Dankeschön. Wenn das ausgeschaltet ist, einen Moment noch.
So, jetzt funktioniert es. Herr Professor, Sie haben zuerst angesprochen, also Energie. Für mich gibt es auch zwei Säulen, die sehr wichtig sind, das heißt Wasser und das Thema Energie. Es ist im Frühjahr eine Meldung durch das Internet gegeistert, dass in Italien die sogenannte kalte Fusion geglückt ist und an der Universität von Bologna verifiziert wurde. Sind Sie in Bezug auf diese Technik irgendwo in Kenntnis, was sich da abgespielt hat?
Die Wahrheit ist, ich weiß von dem, was Sie eben sagen. Ich bin ein bisschen skeptisch.
Ich auch.
Dann können wir uns ja anfreunden.
Danke sehr. Sie haben in Steyr erwähnt, also das Thema der erneuerbaren Energien, speziell über die Biomasse, über die Algen. Dieses Potenzial ist ja riesengroß, eigentlich für den gesamten Energiemarkt eine Umwälzung in Gang zu bringen, die eigentlich seit der Zeit der Industrialisierung in dieser Größenordnung eigentlich noch niemals am Horizont aufgetaucht ist. Wie weit steht diese Technologie?
Im Grunde genommen ist sie fertig entwickelt und jetzt ist das Gespräch, wo sind die Investoren, und das haben wir sogar heute Nachmittag etwas besprochen. Also die neue Arbeit versucht, soweit es irgend möglich ist, und das sind natürlich begrenzt möglich, nicht nur Anträge zu schreiben und nicht nur von Förderungen abzuhängen, sondern Produkte zu entwickeln, die sich auf dem Markt behaupten können. Wir sind absolut davon überzeugt, weil diese Art Elektrizität zu erzeugen, ist ungefähr ein Viertel in den Kosten von dem, was Erzeugung von Elektrizität normal kostet. Und außerdem, das, was mir schon immer so ein bisschen handgreiflich vorkam oder sinnfällig vorkam, nämlich Solar ist natürlich wunderbar, aber die Sonne geht auch unter. Und man muss eine Kombination haben von Solar und, sagen wir, dem Verbrennen von Algen. Diese zwei Dinge, dann hat man 24 Stunden. Das haben wir sozusagen und das ist auch erprobt. Aber im Augenblick suchen wir jemand, der nicht so arg teuer, wenn man mit solchen Begriffen umgeht, eine Lappalie von 4 Millionen brauchen wir.
Also wie ein Atomkraftwerk.
Danke für die Antwort, danke.
Gut, ich würde sagen, danke. Damit sind wir jetzt nochmal von der Zeit her am Ende. Ich danke Ihnen sehr für auch die Worte und Widerworte und auch für Ihre Fragen und Anregungen. Bleiben Sie neugierig, kann man eigentlich nur sagen. Machen Sie selber was?
Ich mache genau das, was ich wirklich, wirklich will.
Mach das, was du wirklich willst, genau.
Ja, und nein, ich möchte mich, bevor wir auseinandergehen, ich möchte mich bei euch bedanken. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
Ich darf jetzt noch ganz kurz die nächsten zwei Veranstaltungen des Kepler-Salons ankündigen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch hier sind für informelle Gespräche oder ob Sie gleich weiter müssen.
Nein, ich bleib noch etwas da.
Also Herr Bergmann ist weiterhin noch hier. Also wenn Sie noch Fragen haben im informellen Gespräch, dann versuchen Sie es gerne bei ihm. Ich kündige ganz kurz noch die neuen Veranstaltungen. Am nächsten Montag ein Vortrag von Tina Frank. Sie ist die Professorin für Design im Bereich Grafik an der Kunstuniversität Linz. Hört das Auge, sieht das Ohr über die Wahrnehmung von Bild und Ton nächsten Montag, selbe Zeit. Und am Sonntag, den 29. Mai, gibt es eine fremdsprachige Matinee, wenn Sie es interessiert, auf Spanisch. City Thinking ist ein spanischer Vortrag von José María de Cárdenas. Würden wir uns auch freuen, wenn Sie Leute kennen, die Spanisch sprechen, wirklich nativ sozusagen, aus Spanien kommen oder aus einem Land, dann regen Sie es an, dass man das auch besuchen kann, weil dafür ist es eigentlich hauptsächlich gedacht, dass sozusagen Mitbürger anderer Sprachherkunft sozusagen auch die Möglichkeit haben, den Kepler-Salon zu genießen. Gut, damit verabschiede ich mich ganz herzlich von Ihnen. Wir haben noch bis 22 Uhr geöffnet. Diskutieren Sie noch lebhaft weiter. Schönen Abend. Danke.